Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen und schönen guten Tag. Hier ist Reisen, Reisen, der Podcast. Zwei Typen, ich gehe so weit zu sagen, zwei Freunde, bereisen die Welt. Irgendwann zwischendurch haben sie sich auf der Arbeit kennengelernt, nämlich beim Radio als Journalisten. Und seitdem reisen sie ab und zu zusammen. Oder wenn einer allein reist, auf Solo-Trip ist, erzählt der eine dem anderen, was er erlebt hat. Und das Schöne ist, ihr könnt dabei sein und ihr seid jetzt dabei. Und das macht das Ganze noch spannender für uns. Und vielleicht erlebt ihr Sachen, von denen ihr noch nie gehört habt. Vielleicht hört ihr eine tolle Geschichte, die euch entspannt oder einfach Spaß macht. Und ganz vielleicht seid ihr auch inspiriert, so Sachen zu machen, die Jochen und ich auch machen. Reisen, Reisen ist nämlich Jochen Schliemann und Michael Dietz. Mein Name ist Michael Dietz. Schönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, wie ihr es braucht, Jochen Schliemann.
Moin, schönen guten Tag, willkommen. Wirklich toll, dass ihr dabei seid. Bei dieser, ich würde fast sagen, das sage ich ja nicht so oft, Herzensfolge, beziehungsweise es ist wirklich eine besondere Folge, die heute ansteht. Aus Gründen, die man gar nicht so recht so schnell auf den Punkt bringen kann. Aber das finden wir heute raus in der nächsten Stunde, warum diese Orte, die wir besuchen, wirklich ganz besondere Reiseorte sind.
Ja. Wir betreten mit dir, Jochen, heute ein, würde ich fast sagen, neues Universum. Also für mich ist es. Wir sind in Indien. 1,4 Milliarden Menschen leben da. Das ist fast ein eigener Kontinent, eine eigene Welt mit eigenen Bräuchen, eigenen Traditionen, total vielfältig. Da werden ja eh über 20 Sprachen allein schon gesprochen. Es gibt den Norden, den Süden, den Westen, den Osten und überall gibt's Neues zu entdecken. Das heute wird jetzt kein klassischer Roadtrip oder kein klassischer Trip, Reisetrip, Urlaubstrip durch Indien, sondern wir wollen das Land kennenlernen über ein paar ganz spezielle Destinationen, die Jochen für uns rausgesucht hat. Und ich habe Indien so wirklich noch nie kennengelernt. Ich habe noch nie auf indischem Boden gestanden. Ich kenne Indien so ein bisschen über die Little Indias, die es überall auf der Welt gibt. In vielen Städten gibt es ja viele indische Menschen, die dorthin ausgewandert sind, die dort leben. Ob das jetzt New York oder London ist, aber vor allem, ich kenne es über Little India in Singapur, was ich ganz großartig fand, oder Little India auf Penang in Malaysia. Ganz, ganz spannende Orte, die auch sehr, sehr indisch sind und voller indischer Menschen sind und Tradition und Kultur. Aber jetzt, heute mit dir, Jochen, tauchen wir wirklich ein in dieses richtige Indien. Ich bin sehr gespannt, an welche Orte du uns führst. Du hast vorher schon so ein bisschen gespoilert. Das ist an der einen oder anderen Stelle schon ungewöhnlich und skurril bis überraschend, bis vielleicht sogar ein bisschen hart werden kann.
Ja, krass, ist, glaube ich, so ein Wort, das klingt eigentlich so umgangssprachlich, aber das fiel mir eigentlich immer wieder ein, so in der Vorbereitung dieser Folge. Es geht um Orte, an denen ich natürlich war, die ich immer schon wollte und die ja auffühlend sind und aber auch schön sind, aber halt anders sind. Das ist jetzt hier definitiv keine Folge zu einem Pauschalurlaub hinter Hotelmauern. Das ist was echt was anderes. Das ist Reisen, worum es hier geht. Du hast schon gesagt, Indien ist Subkontinent, auch eine Welt für sich, hast du auch schon gesagt. Das passt natürlich alles nicht in eine Folge. Man muss sich erstmal konzentrieren auf so ein paar Orte und wir tun das. Es geht ins nördliche Indien. Es wird auch noch um die Hauptstadt Delhi gehen und natürlich um den legendären Taj Mahal. Aber vor allem wollen wir zuerst an zwei der abgefahrensten Orte reisen. Und das meine ich voller Respekt. Das ist nicht irgendwie banalisiert oder so. Wenn ich sage abgefahren, mir fehlen nur manchmal so die Worte in dieser Folge. Du weißt, das ist selten. Ich kann ja nicht richtig viel außer so ein bisschen reden.
Das ist im Podcast doof, wenn einem die Worte fehlen.
Ja, aber wir werden rausfinden, was das mit einem macht. Es gibt halt Orte, die kommen an die Grenzen des Beschreibbaren, finde ich. Und das ist hier der Fall. Also es geht um diese zwei Orte, die mit zum intensivsten gehören, was ich finde, was Menschen so schaffen konnten. Also es geht nach Varanasi und es geht nach Bodh Gaya. So. Das erste wird einem vielleicht ein bisschen was sagen, das zweite mir zumindest vorher nicht. Sie liegen 6 Autostunden entfernt nur voneinander, was in Indien tatsächlich fast ein Katzensprung ist, weil das Land so unglaublich groß ist. Ich hatte nur herausgefunden, dass diese Orte relativ knapp nebeneinander liegen, aber zwei der heiligsten Stätten von zwei unterschiedlichen Weltreligionen sind. Ja. Und das ist ja in Indien so abgefahren, dass fast jede Weltreligion da irgendeine Form von sehr heiligen Stätten hat oder irgendwie eine Form von Zuhause findet. Das ist mindestens so beim Hinduismus und auch beim Buddhismus. Und um die beiden Weltreligionen geht's.
Ja. Varanasi habe ich, das ist so ein Ort, da, das hat man schon mal gehört. Ich kenne ihn lustigerweise, was mir gerade tatsächlich einfällt, es gibt ja dieses lustige Geografiespiel, Finden Sie Minden. Okay. Ich weiß, es ist so ein Brettspiel, Finden Sie Minden. Und da spielt Varanasi auch eine Rolle. Da habe ich das kennengelernt und bei so einem Brettspiel, da habe ich mal nachgeguckt, wo das eigentlich ist.
Ja.
Und hatte mich da so ein bisschen reingelesen, ein paar Bilder gesehen, dachte, jetzt zeige ich das Wort auch. Krass. Und da schließt sich auch so ein bisschen ein kleiner Kreis.
Ja. Es wird hochspirituell. Aber um gleich dabei zu bleiben, wo ist das? Varanasi ist ungefähr 700 Kilometer östlich der Hauptstadt Delhi und ist am Ufer des berühmtesten Flusses, würde ich jetzt mal sagen. Zweitgrößter Fluss in Indien. Glaubt sogar der längste da. Legendärer Fluss, der Ganges.
Ist das kenne ich vom wie heißt das? Stadtlandflussspielen. Fluss mit G, weißt du?
Ja, super, da kommt da alles zusammen. Ja. Schon wieder zwei Wendungen diese Folge genommen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Minden und Stadtlandfluss, fantastisch. Mhm. Aber Stadtlandfluss bringt es eigentlich dann auch wieder auf den Punkt. Ganges ist der heiligste Fluss der Hindus. Und man hat ihn vielleicht mal gesehen, wenn man sich für sowas interessiert oder sowas konsumiert, in Dokus, in Medien. Manchmal ist er so drin, wenn es auch darum geht, wie verschmutzt Flüsse sein können, weil er auch sehr von Abwässern belastet ist, zumindest in Teilen und sehr. Aber das Entscheidendste am Ganges ist, und das bleibt vorherrschend, das war auch für mich der Hauptgrund, dahin zu fahren, das ist einfach auch bestimmt bei diesem Fluss, es ist halt der Fluss, an dem diese Stadt liegt, Varanasi, es ist die heiligste Stadt der Hindus. Und Varanasi liegt im Bundesstaat Uttar Pradesh, hat 1,2 Millionen Menschen leben dort, bei weitem nicht die größte indische Stadt, aber schon eine große, gilt als Stadt des Gottes Shiva und ist einfach ein Ort wie kein anderer. Warum will ich dahin? Weil mich von den besagten Dokus, Bildern, Berichten, alles, was darüber jemals veröffentlicht wurde, beziehungsweise nein, was ich konsumiert habe davon, es war ziemlich viel, strahlt irgendeine Form von Energie aus, der ich mich nicht entziehen kann. Die ich jetzt weder als wahnsinnige Partyenergie oder wahnsinnig negativ sein will, das ist einfach eine Form von Sache, die ich nicht greifen kann. Und als reisender Mensch lässt mich dieser Ort nicht los. Du weißt, wie ich reise, manchmal von einzelnen Bildern inspiriert. Da war es dann doch ein bisschen mehr. Und es ist für mich und vielleicht für andere Leute zuerst bekannt als diese Stadt, sozusagen die Stadt an den Treppen, also die Stadt mit den Treppen. Es sind diese Treppen, die von der Stadt aus runter in den Ganges führen, also halt so Stufen. Mhm. Das hast du vielleicht schon mal gesehen.
Ja, da gibt es diese bekannten Bilder, wo die Leute runter dann ins Wasser reingehen. Ne?
Genau, ja. Und da an den Treppen, im Wasser, am Ende dieser Treppen sozusagen, halten halt gläubige Hindus ihre Rituale ab. Und die kommen auch nach Varanasi unter anderem, um dort zu sterben. Also nicht alle, aber viele versuchen das, weil es halt heißt, dass man, wenn man in Varanasi stirbt, dass man das sozusagen die ewige Wiedergeburt an ein Ende hat. Sozusagen man findet seinen Frieden. Und der Punkt ist, wenn man Bilder von Varanasi sieht, sind die manchmal vom Wasser aus, oder zumindest das Wasser im Bild halt der Ganges. Und hinter diesen Treppen erhebt sich eine Stadt, die ich bis heute, und ich war jetzt schon da, nicht wirklich greifen kann, weil sie aussieht wie völliger Wildwuchs, also komplett ein Free-Jazz-Konzert an Architektur, wenn man das so nennen will, also irre gewachsen.
So ein Wimmelbild habe ich im Kopf, ne? Auch von unterschiedlichen Styles und Farben.
Ja, Irrsinn. Also manche Gebäude sind so orange oder gehen fast ins Pinke, manche sind halt so grau, extrem verwittert und dann findest keinen roten Faden. Es ist einfach so ein Wildwuchs an Gebäuden von einer Stadt. Dazu kommen noch die mindestens 2500 Jahre alt ist und seitdem pulsiert diese Stadt. Also weil sie halt einfach auch lebt. Das wirst du sofort merken, wenn du da bist und hoffentlich auch, wenn ich davon spreche. Sie ist extrem lebendig, sie ist laut, sie ist hektisch und sie sprengt wirklich Vorstellungen. Also zumindest bei mir hat sie meine Vorstellung mehrmals gesprengt. Wie kommt es dazu? Ich hatte diesen Traum immer. Also jetzt nicht als Sechsjähriger, aber seit ich Reisen denke, ne, seit ich so individual reise, seit ich das erste Mal wiedergekommen bin, dachte ich so, wow, die Welt steht mir im Prinzip offen, also weitestgehend offen. Irgendwann in irgendeinem Februar der letzten Jahre gab es 2 Wochen Zeit. Und ich und mein Freund Rolf, das ist der Kollege, den ihr vielleicht auch schon kennt aus unseren Südamerika-Folgen, einer meiner Reisefreunde, Rollo nannten wir ihn damals, glaube ich.
Stimmt. Ich habe ihn auch mal Ralle genannt, aber wir nehmen Ralle, Rollo, Rolf, er hat so viele Namen, ist doch schön.
Ja, er hat so viele Gesichter.
Ja.
Wir fragten uns, was kann man machen? in diesen 2 Wochen. Und ich sagte irgendwann nach so ein bisschen überlegen und so ein paar Klimatabellen checken, sagte ich so, jetzt ist die Zeit, wir fahren nach Indien, Alter. 2 Wochen ist lächerlich für Indien. Man musste sie natürlich beschränken. Aber ich merkte bei der Recherche, dass Folgendes möglich ist, nämlich Delhi und Agra. Also Delhi ist die Hauptstadt, Agra ist die Stadt, in der der Taj Mahal steht. Weltberühmt, eines der großen Monumente, Bauwerke der Liebe überhaupt. Plus Varanasi ist möglich und dann vielleicht noch ein bisschen Zeit für was anderes. So. Und als erstes habe ich gesagt, wenn wir das Ding bringen, gleich nach Varanasi. So. Ist relativ easy möglich, weil Delhi liegt 6-7 Flugstunden weg. Also das ist nicht so weit wie manch andere Ziele. Natürlich trotzdem weit, aber nicht so weit. Zum Beispiel Bangkok ist ja 10-11 Stunden oder so. Und du fliegst eh nach Delhi und dann gibt es Zubringerflüge, wenn du weiter fliegst. Oder kannst auch Bahn nehmen. Es dauert natürlich sehr lange in Indien, wobei Indien ein sehr interessantes Bahnnetz hat. Es gibt Zubringerflüge ins ganze Land von Delhi, unter anderem auch nach Varanasi. Das ist nur 1 Stunde weiter, wenn man fliegt. Und wir sind direkt umgestiegen und sind da direkt hingeflogen. So. Und um das ansatzweise spürbar zu machen, was diese Stadt so ist, werde ich euch da gleich einfach genauso reinschubsen, wie ich es mir bewusst gemacht habe und gesagt habe, ich fliege da direkt hin. Eine Sache noch vorab. Ich habe beim Plan ein paar Freunden zu Hause erzählt, die auch reisen, 2 Sachen gesagt. So. Ich reise nach Indien und alle so, oh, abgefahren, cool. Also ist schon... Auch unter Reisenden, so eine, Indien ist schon eine Hausnummer, sag ich mal.
Ja.
Also es ist eine Erfahrung, ist auch nicht der leichteste Ort zum Reisen, aber auch mega interessant und so weiter.
Es sind auch komischerweise, wenn ich mal zurück überlege, so Leute, die halt, für mich war Indien immer nie so, hatte ich immer auf der Liste, aber es kam immer was anderes dazwischen, sag ich mal so. Ne? Es kam für mich immer irgendwas dazwischen, was dann in der Zeit spannender war oder vielleicht auch einfacher war. Ja. Und es sind natürlich auch nach Indien, zumindest in der Zeit, als ich noch sehr jung war, also späte Teenager, Anfang 20er Jahre, sind natürlich viele nach Indien, ich nenne sie mal so, ein paar Vögel sind da halt hin. Ne? Also Indien hat für mich auch immer so ein bisschen so ein Klischee und manchmal habe ich es vielleicht auch geglaubt oder so unterschwellig so mit, schwang das so mit. Weißt du, da sind Leute, die eh ein bisschen durch waren oder verrückt waren und danach sich selbst gesucht haben und irgendwas sehr Spirituelles gemacht haben, wo ich schon dachte, als sie davon erzählt haben, was sie dort alles machen, wo ich dachte, oh Gott, Alter, hoffentlich kommst du wieder zurück. Ne?
Manche kommen nie zurück.
Nein, ich komme nie zurück. Das ist vielleicht für die auch besser und für alle anderen auch, dass sie da irgendwie bleiben und ihr Glück finden. Aber das hat mich vielleicht immer auch so ein bisschen, Indien hatte ich auch ehrlich gesagt immer auch ein bisschen Respekt vor diesen, vor diesen vielen Menschen, vor dieser anderen Welt. Und auch wenn für mich Reisen so der Inbegriff ist von Leben und Neugier und auch an Grenzen gehen, hatte ich und habe ich bis heute fast den größten Respekt vor Indien.
Ja, es ist, also ich kenne die Leute auch, die haben mich wohlgemerkt auch zum Reisen gebracht. Malte und Maike waren so 2, die habe ich auch auf meiner ersten Reise dann in Indonesien getroffen. Die waren total auf Indien. Zum einen natürlich, weil das Budget nach der Schule gut hergibt, weil Indien einfach extrem billig ist an vielen Ecken. Aber weil es auch unfassbar interessant ist. Also es ist wirklich kulturell wirklich so dieser Melting Pot, ne, von dem alle sprechen, dieser Schmelztiegel. Es ist Wahnsinn, was da alles passiert. Es ist aber halt auch eine Herausforderung in Sachen, finde ich, ne, also Gott, ich möchte da jetzt nicht generell drüber richten, aber alles, was ich wahrgenommen habe, was ich auch gehört habe, es ist in Sachen Hygiene schon eine Herausforderung, es ist in Sachen Reisekomfort. Die Mentalität kann auch anstrengend sein, so. Also sie haben Humor, aber es ist auf jeden Fall, es ist da. So. Also in Indien wirst du auch gerne mal 10-mal in 2 Minuten gefragt, ob du ein Taxi haben willst oder so. Ne? Also, und es ist eine Ansage, sag ich mal so. Und es ist vor allem für uns mitteleuropäische Weicheier so. Das heißt, ich richte jetzt nicht über dieses Land, sondern für mich als irgendwie so ein Mittelstandsloser, der irgendwie dann auch mal ein bisschen Urlaub machen will, ist es dann auch einfach ein bisschen anstrengender, als jetzt in Malle am Strand zu liegen. So.
So, und für den Magen ist es auch ein Unterschied.
Wenn man schlau angeht, nicht, aber ja, das kann passieren. Ja. Und ich sagte auf jeden Fall, das war, ne, wo kam ich? Ich dachte gerade, ich fahre nach Indien, also oh, cool. Und dann sagte ich, ich fahre zuerst nach Varanasi. Und alle sagten so, ja genau, und alle so, oh.
Jochen.
So, ne? Also alle, die da schon waren, so, Halleluja. Das, also viele sehen, und das ist auch jetzt, viele sehen Varanasi schon als krassere Stadt in Indien. So. Jetzt erkläre ich warum. Oder wie ich das wahrgenommen habe. Ich, an dem Tag, an dem ich dort ankomme, wie gesagt, direkt dort gelandet, ins Hotel eingecheckt mit Rolle und dann halt gesagt, komm, Abfahrt, los. Es ist später Nachmittag so. Und ich habe noch nie in meinem Leben, und das sage ich voller Respekt, und das meine ich wirklich wertfrei, neutral, ich habe noch nie so ein Chaos erlebt. Wir sind am Hotel, haben wir uns eine Autorikscha genommen, also Rikscha, also so eine Mischung aus Moped und Taxi, ne? Also ein bisschen wie du es auch in Bangkok manchmal kennst, vorne ein Reifen, hinten zwei.
Da heißt dann, Tuk-Tuk, genau, so in die Richtung.
Genau, in die Richtung, ne? Offen ja. Hinten, ne? Also so schnell, wendig, kommt gut durch kleine Ecken durch, kann auch mal eine Abkürzung nehmen und ist aber auch jetzt nicht sonderlich komfortabel. So. Funktionieren da perfekt. Wir fahren am Hotel los, das liegt minimal außerhalb des Zentrums von Varanasi und ich denke so beim Losfahren, hier sind ganz schön viele Menschen. Sonne geht langsam unter, es ist so um die 20 Grad, sei nebenbei gesagt, im Februar super Reisezeit, also nachts ein bisschen kühl, aber wirklich eine gute Reisezeit, ist nicht brüllend heiß und so, also ist wirklich eine Alternative auch für die Wintermonate. Und die Straße ins Zentrum ist schlecht, das kenne ich auch von anderen Reisezielen, also schlecht, also sehr viele Löcher drin oder Schlaglöcher. Ich hau manchmal mit dem Kopf oben ans Dach, liegt aber auch daran, dass ich groß bin. So. Ja? Und es wird immer voller. Und wir passieren so eine Straße in die Stadt, also es wird alles so ein bisschen dichter, ein bisschen voller, ein bisschen höher, so wie es so ist, wenn man ins Zentrum kommt, aber schon sehr früh passieren wir Geschäft um Geschäft um Geschäft. Werkstätten, also Autowerkstätten, wo man so einen Lötkolben so rausleuchtet, in so einem gleißenden Weiß, Lebensmittelläden, da haben wir auch so Stände, da werden auch oft Lebensmittel angeboten. Also pulsierendes Leben, andere Läden, religiöse Utensilien, aufgrund diesem heiligen Status der Stadt, Müllhalden aber auch, also relativ viel Müll, Dreck. Und davor, vor den Läden und überall Menschen. Erst am Rande der Straße, dann irgendwann auf der Straße und irgendwann lösen sich Straße und Gehsteig einfach auf, weil einfach überall Menschen sind. Überall. Ich weiß nicht mehr genau, was Bürgersteig oder Straße ist. Am ehesten hat mich das ein bisschen an so Gedränge nach so einem Fußballspiel erinnert. Weißt du, wenn du so rausgehst und denkst so, okay, jetzt wollen gerade alle irgendwo hin.
Ja, ja.
Oder Einlass vom Festival oder so. Es ist ein Grundvibe, nicht aggressiv und überhaupt nicht. Es ist jetzt einfach so, wie es ist, so ein Treiben halt. Für mich natürlich aber am Anfang auch der gewollte Kulturschock, weil ich gesagt habe, ich will erst nach Varanasi, ich will da so rein. Überall Menschen, plus, und jetzt geht's los, Autos, motorisierte Rikschas, normale Rikschas, Hunde, Kühe. Also Kühe auf der Straße, überall, manchmal stehen die in den Ständen, also so diesen Mini-Geschäften so rum. Kühe sind ja in vielen Regionen Indiens heilig, ne? Und die sind einfach Teil des Straßenbildes, so habe ich es zumindest wahrgenommen da in Varanasi. Ich rede jetzt von Varanasi. Mit der Dämmerung kommen überall mehr Lichter durch. Also das heißt, Lichter von den Ständen, von irgendwas, von den Autos, die auch nochmal irgendwo ein Licht, irgendwas blinkt, irgendwo kommt nochmal ein Sound her, überall her kommt Musik. Manchmal rast so brüllend laut Musik an mir vorbei, innerhalb von einer Millisekunde auf so einem Moped oder so. Es gibt ja keinen Filter, also in der Autorikscha, weil wir ja kein Fenster haben, also in dem Sinne ja auch keine Tür. Staub, Dreck, Abgase. Irgendwann sind wir im Schritttempo. Wir schlängeln uns so durch die Masse und irgendwann geben wir auf, beziehungsweise so wird das nicht empfunden vom Fahrer, der lässt uns einfach aussteigen, wir zahlen und gehen halt weiter. Und wir drängeln uns und wir versuchen uns nicht zu verlieren. Zum Glück sind wir relativ groß und können uns immer sehen, aber gucken uns so mit, weißt du, wenn der andere so 5 Meter vorwegläuft und einen mit großen Augen nochmal kurz anguckt, ich bin hier. So, ne? Also hier, jetzt sich verlieren wir so mittel, so, ne? Am ersten Tag, so in dem Chaos. Lass mal zusammenbleiben. Mal geht wieder eine Kuh neben mir, mal ein Kind, mal flattert irgendein Hahn oder eine Henne an mir vorbei, mal schlingelt sich ein Mofa vorbei, mal ein hupendes Auto. Auf dem Boden liegen Blumenblüten. Plastik, überall ist Geräusch und ich kann das nicht wirklich zuordnen. Überall buntes Licht aus Geschäften, an Reklamen, aus Scheinwerfern. Es ist erstmal relativ irre. Und das alles nach 6 bis 7 Stunden Flug. Also das ist so, das schießt mir tatsächlich so durch den Kopf, so nach, also wenn du durch bist, nicht, du bist nie durch mit dem Verarbeiten, aber irgendwann denkst du so, das ist jetzt. Ja, ich meine, Australien sind 20 Stunden. So, weißt du? Da steigst du aus und da denkst du so, yo. Das verstehe ich irgendwie. So, ne? Aber das, Alter, das war viel.
Und dann, das ist ja auch eine körperliche Anstrengung, klingt so negativ, aber es macht ja auch dann diese vielen Sinneseindrücke. Ne? Also Reisen an sich, also sich von A nach B bewegen, machen wir uns mal nichts vor. Das ist ja einfach auch anstrengend so für den Körper, auch wenn es Spaß macht, aber dieses ständig unterwegs sein macht ja was mit einem und das macht natürlich auch so müde und manchmal auch so mental wird man so ein bisschen langsamer und so ein bisschen müde und wenn du in dem Zustand dann im Grund diese Netzhautpeitsche kriegst, ne? Ja. Also erstmal diese
und Audiopeitsche.
Genau, ja. du hast ja erstmal die
und Geruchspeitsche.
Die Augen, du spürst es auf der Haut, die Temperatur. du hörst das. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Und das kann natürlich in einem Moment mega Spaß machen, aber es kann dich natürlich auch erstmal so, keine Ahnung, wie so ein Tier auf der Landstraße, was so ins Scheinwerferlicht guckt, erstmal so erstarren lassen. Oh mein Gott.
Ja, du bist, also da muss man vielleicht stabil für sein. Ich war so ein bisschen auf diesem Ankommenshoch, ne, dieses High, was man so hat, wenn man gerade so ankommt, eingecheckt ist und sagt so, komm, Abfahrt,
ja, das jetzt. Ist super. Das ist ein schönes Gefühl. Es gibt halt so Tage, da hat man das und dann gibt es so Tage, da ist man halt einfach müde. Aber wenn man das hat, das finde ich immer großartig.
Genau, und das war so dieses Adrenalin, was da auch in jedem meiner Sinne sozusagen rausgekitzelt wird. So nimmt man erstmal alle Zellen sind auf und es läuft erstmal nur rein. Also es ist wirklich, und das sage ich jetzt nicht, ich glaube, wer uns länger hört, weiß es auch, das sagen wir wirklich nicht oft, aber das ist eine andere Welt gewesen. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist Planet Erde so, aber halt eine andere Ecke. So, ich verstehe fast nichts. Also ich verstehe natürlich, was ein Auto ist und was eine Kuh ist. Aber ich schnall die Mucke nicht. Ich schnall die Sounds nicht. Ich schnall nicht, warum die alle gleich. Ich habe manchmal das Gefühl, es kommt ein Auto von oben so. Also so, was ist hier jetzt gerade los? So, ne? Und ich will es natürlich organisieren, funktioniert nicht. Aber ich wollte in diese Situation. Ich weiß auch nicht, was die Leute zu mir sagen, die mich ständig ansprechen. Das passiert in Indien auch des Öfteren, dass dir irgendwas angeboten wird. Manchmal gehen wild gestikulierend Leute an dir vorbei. Reden mit sich, das ist in Varanasi auch öfter der Fall, da kommen wir noch zu, oder mit anderen oder halt manchmal auch mit dir. Und das ist alles der Anfang. Und wir arbeiten uns dann so durch diese Straße durch, durch diese Situation, die nicht endet so in alle Richtungen. Und irgendwann scheint aber so ein bisschen dieses Gassengeflecht, was so rechts und links von ihr abgeht, zu enden, beziehungsweise vorne kommt auch jetzt kein neues Gebäude, auf das man so zusteuert, wo man daran vorbeigeht, sondern es scheint irgendwie so ein bisschen Horizont zu erscheinen am Ende. Wie gesagt, so früher Abend, wird so langsam dunkel, sind die letzten Meter zum Fluss offensichtlich, um den hier ja alles geht, ne, der heilige Gang ist und von dem ich, warum auch immer, schon halt so lange träume. Und irgendwann spuckt uns die Menge praktisch aus auf diese Treppen. Die bizarrerweise ein bisschen leerer sind, also nicht alle Leute wollten im Moment da dann zu den Treppen und das ist so ein bisschen luftiger und die gehen dann tatsächlich herunter, Betonstufen, bis in diesen Fluss hinein, in den heiligen Ganges und wir gehen dann diese Stufen runter und entfernen uns so zumindest ein paar Meter so von dem Irrsinn, wobei es immer noch relativ laut ist. Und wenn ich hier jetzt übrigens, mir ist wichtig, wenn ich jetzt Irrsinn sage, es ist nie wertend gemeint. Ne? Ich versuche Ringe nach Worten. Ich meine das in keinster Form wertend. Das steht mir nicht zu. Ich bin da mehr Fremdkörper als alles andere, was mir da begegnet. So, ne? Das möchte ich klarstellen.
Das ist zu Hause aber auch so.
Das ist zu Hause auch so. Punkt. So. Im Wasser, im Fluss stehen dann tatsächlich schon ein paar Menschen. Links von mir eine Gruppe Frauen in so rosa Gewändern. In der Mitte, also mittig vor mir, so ein einzelner Mann mit freiem Oberkörper. Rechts von mir eine Familie, so alle so ungefähr bis zum Rumpf im Wasser. In diesem Wasser, was wirklich nicht durchschaubar ist. Es ist jetzt nicht kristallklar, sage ich mal. Es ist eher so grau. Ne? So eine Brühe. So. Scheinen zu beten oder so. Oder zumindest machen sie irgendeine Form von Ritualen. Sie übergießen sich auch mit Wasser des Ganges oder tauchen immer wieder kurz da ein. So Nase zuhalten und kurz runter und wieder hoch. Die sind da an irgendwelchen Vorgängen zugange, die ich jetzt nicht komplett deuten kann, aber es sieht auf jeden Fall sehr rituell aus. Es treiben sehr viele, immer mal wieder so Schwünge von brennenden Kerzen vorbei, also so eine Art Teelicht, das schwimmen kann, meistens aus orangenem Wachs, also so heilige Lichter, die so über den Ganges ziehen, die werden da reingesetzt. Rechts von uns, also weiter an die Treppen und dann wieder so ein bisschen hoch zur Stadt, scheppert so eine Art religiöse Show oder so, also so auf mehreren Podesten unter so blinkenden Lichter, die ich auch nicht so recht definieren kann, tanzen halt also bunt gekleidete Tänzer vor Publikum. Ich erfahre später noch ein bisschen, erzähle ich auch noch, was das so ist, aber erstmal ist es so eine weitere Facette dieser Reizüberflutung. Und nach unten zum Wasser, wie ich schon sagte, wird es etwas ruhiger. Und dort liegen so Ruderboote, also halt relativ viele Boote liegen da an. Und alle Bootsbesitzer in meinem Sichtfeld kommen auf uns zu und bieten uns natürlich eine Fahrt an. Was heißt natürlich, das lernt man dann, das wird dort passieren. Man ist da recht präsent, wenn man was, wenn man die Dienstleistung an den Mann bringen will. Mister, wanna take a boat.
Es ist einfach Teil der indischen Kultur. Das ist jetzt nicht nur, weil du jetzt sichtbar nicht von da bist oder Tourist bist, das machen die ja untereinander.
Ja, garantiert. Ich sehe natürlich wie jemand aus, der das definitiv, also ich war da jetzt definitiv nicht als Obsthändler unterwegs, das hat man mir angesehen, von daher waren die nochmal, glaube ich, nochmal präsent, aber ja, das ist auch Teil der Mentalität, das begegnet einem ja nicht in jedem Land in Asien oder so, dass die Leute so auf einen zukommen. Es ist einfach Teil der Mentalität, ja, und wir schlagen dann natürlich zu bei einem Kollegen und steigen dann in dieses Ruderboot ein und legen ab. Er möchte gerne rudern, wir bieten auch an, dass wir es tun, aber er ist natürlich der Captain und das ist auch gut so, stellt sich mit der Zeit raus. Und dann wird's ruhig. Dann wird's tatsächlich das erste Mal seit dem Hotelzimmer irgendwie ruhig, so ganz leise plätschert das fast schwarze Wasser am Bug, die Ruder, Holzruder, also alles sehr spartanisch, sehr oldschoolig, tauchen in den Ganges und es wird langsam immer dunkler und nochmal so ein Teelicht treibt vorbei und erstmal kommt man so zur Ruhe und denkt so, okay, jetzt bin ich auf dem Fluss, auf dem Ganges und dann wandert dein Blick hoch und dann siehst du diese Stadt, durch die du ja praktisch gekommen bist, vom Wasser aus. Und das war, auch das ist wie so ein, für mich eingebrannt in, wie du sagst, immer in meine Netzhaut, so wie so ein altes Gemälde, historisches Gemälde, auf dem viel zu viel passiert. So ein Ding, vor dem du im Museum einen Tag lang sitzen würdest, so, um ansatzweise zu begreifen, was eigentlich, du wirst kein Glück haben, aber du wirst es versuchen zu verstehen.
Und du musst sitzen, um es zu begreifen fast.
Ja, da muss dann so eine Bank stehen. Also so, weißt du, wie in so einem Museum. Und wir sitzen halt in diesem Boot und er paddelt und wir gucken, wir sagen auch nichts zueinander, weil man erlebt ja viel, man gleicht dann auch mal ab, aber völlig, also da ertürmt sich eine Stadt über diesen Treppen vor diesem dunkelblauen Abendhimmel, fast chaotisch, also wie gesagt, dieser architektonische Wildwuchs, wobei das noch unterstellt, dass da gleichzeitig irgendwo ein Plan gemacht wurde, das wird über die Jahrtausende einfach so gewachsen sein. Lichtquellen sind im schwindenden Licht diverse Feuer, die brennen am Ufer, vereinzelte Neonbeleuchtung in irgendwelchen fensterlosen Gebäuden, vereinzelte Straßenlaternen, dann halt dieses Fest, was da tobt, diese blinkenden Lichter, die werfen aus verschiedensten Ecken, also auf diese gesamte Uferpromenade, kann man nicht sagen, auf diese Treppen, die Treppen heißt übrigens Guts, das muss man auch sagen, G-H-A-T-S, Guts. Mhm. Also ein Gut ist eine so eine Treppe, die in den Fluss reinreicht. Die werfen halt Licht auf diesen Wildwuchs aus Häusern, Tempeln, kleinen Palästen, dann wieder Plätzen, die sich auftun, auf einmal ragt ein spitzes Dach hervor, dann so ein mehrstöckiger Wohnblock auf einmal, dann wieder irgendwas mit Säulen, wo du denkst, warum, wo kommt das jetzt her? Und immer zum Wasser runter diese Treppen und dieses Bild, diese Szenerie erstreckt sich so weit wir gucken können, nach rechts und links am Ufer. Also es ist einfach eine endlose Szenerie aus einer Tausendzahl von Eindrücken und Situationen, in denen auch kleine Menschen dann sind und irgendwie Sachen machen und dann Rituale machen, dann gehen da Leute, dann feiern Leute, dann tanzen Leute, dann steht da einer und es ist 15.000 Situationen im Blick. So. Es raucht, ja, es ist irre. Es raucht, die Feuer, es flimmert, meistens diese Lichter, es pulsiert und du merkst die Stadt dahinter so beben, so, wo, aus der du kommst, du weißt ja, was da los ist, ne? Was sich da so hinter der Uferlinie so abspielt. Und wie gesagt, ein System kann ich jetzt nicht erkennen, da ist natürlich eins und das ist eigentlich auch eine hochorganisierte Stadt, aus Gründen, zu denen wir noch kommen. Wir fahren das ganze Ufer ab und immer wieder stehen da Menschen im Wasser, Männer, Frauen, die beten, die waschen sich. Einer füllt sich immer wieder Wasser in so einen winzig kleinen Krug, der so groß ist, als würdest du deinen Daumen, deinen Mittelfinger so zum Kreis formen, so, und gießt dieses Wasser von über seinem Kopf in hohem Bogen in diesen Fluss, während er irgendwie Gebete spricht. Man muss dazu sagen, und den Eindruck hatte ich wirklich, dass die Hindus, zumindest in meinem Eindruck, also in dem Moment, wo es ein Problem gegeben hätte, dass wir uns das angucken, also wir waren jetzt auch nicht total nah dran, ne? Also man ist halt eben immer in einem respektvollen Abstand. Das ist eine sehr öffentliche Art, wie die das da alle betreiben. Das ist denen allen klar, dass jeder das sehen kann und jeder ist trotzdem für sich und das ist so. Es ist jetzt nicht die diskreteste Gesellschaft der Welt, würde ich jetzt mal sagen, die ich da gesehen habe.
Okay. Also man hat auch nicht das Gefühl, man ist dann irgendwie mal. Also ich kenne dieses Gefühl ja schon, dass du bist unterwegs auf Reisen und da steht halt in irgendeiner Form ein Tempel, ein Gotteshaus, eine Moschee. Mhm. Und da sollte man immer, ne, keine Ahnung, jeder so, soll seinen Glauben haben, finde ich. Und ich versuche da auch dann, ne, also so viel Respekt wie möglich zu haben. Und natürlich bin ich neugierig, will da vielleicht mal reingucken. Und es gibt ja je nachdem, wo man ist oder zu welcher Zeit man ist, gibt es ja immer so diesen schmalen Grat, ob das jetzt okay ist, dass man da mal reinläuft. Ne? Also mir ist es zuletzt, keine Ahnung, in Porto passiert. Da war dann halt so eine wunderschöne Kirche und die war, ne, draußen, außen so schön gefliest und hinher gibt's mehr in unserer Porto-Folge, könnt ihr euch gerne anhören. Und dann bin ich da so reingestolpert, ne, weil ich war die ganze Zeit, wie schön das war, ups, und dann stehe ich mitten in so einem Gottesdienst. Ne? Ja. Also ich glaube, es macht schon Sinn, dass man sich dann vorher so informiert, dass man eigentlich einfach so reinrauscht, manchmal passiert's auch. Aber selbst wenn man vorsichtig ist, hat man ja manchmal so das Gefühl, man stört vielleicht oder man spannt oder ist so stalkermäßig unterwegs. Aber manchmal ist das ja gar nicht so, wenn man sich, glaube ich, zurückhaltend verhält und einfach nur ein bisschen neugierig und wertschätzend das beobachtet, ist es oftmals ja okay.
Ja, ich hatte auch den Eindruck, ich frage dann auch immer. Wenn das geht oder wenn sie das anbietet, manchmal stört die Frage ja auch. Aber das war weitestgehend öffentlicher Raum und das war auch alles, ich sag mal, mir fiel es jetzt nur gerade ein, nicht, dass die Leute denken, ich grase da die Leute auf 1 Meter Abstand ab und gucke mir einen Typen an, der gerade den heiligsten Moment seines Lebens erlebt, das ist nicht der Fall.
Ja.
Und wenn da nähere Fotos bei uns auf Instagram stehen, die ich gemacht habe, das ist mit Spiegelreflex passiert, also mit großem Teleobjektiv und so, und immer in vollstem Respekt und auch nach Frage am Bootsmann, so, kann ich das machen, kann ich das nicht machen, das ist alles cool. Und ich habe das immer abgecheckt, aber du findest halt diese, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, diese rituellen, religiösen auch Momente, hast du da ja praktisch im Sekundentakt. Du passierst permanent Situationen, die sind halt immer völlig anders geartet. Manche meditieren auf der Treppe im Schneidersitz, auf dem Hin- und auf dem Rückweg, saßen die da bewegungslos. Teils haben die helle, strahlende Farben an, meistens so orangene Gewänder oder so, manchmal auch gelb, will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Manche Männer haben lange Haare, sehr lange Bärte, manchmal auch zum Zopf gebunden und sind so weiß geschminkt, das hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Es ist wohl auch irgendwie, also es kann auch Teil von so einer Sekte sein, die in Indien irgendwie auch unterwegs ist, oder zumindest eine Glaubensrichtung des Hinduismus und so, sitzen da im Schneidersitz stundenlang, angeblich auch noch viel länger, mit so einer bestimmten Handhaltung und wirken wie in Trance.
Ja, ich kenne die Bilder. Ja,
das ist alles
abgefahren, ja.
Es ist total entrückt, die Szenerien. Und wie gesagt, es ist immer nicht nur die eine Situation, sondern es sind immer ganz viele auf einmal. Viele Leute haben auch diesen Punkt auf der Stirn, den man oft mal so klischeehaft irgendwo in welchen blöden Verkleidungen oder so sieht oder so. Das hat natürlich auch alles eine tiefe Bedeutung. Manchmal heißt es bei Frauen, dass sie verheiratet sind. Manchmal bedeutet es das dritte Auge irgendwie. Das kann ich aber jetzt auch nicht in Gänze auffächern. Jeder Blick bedarf letztlich 10 weiterer Blicke und mindestens einer Stunde Erklärung, die wir nicht haben. Aber die grundlegende Erklärung ist, wir sind einfach in einer der ältesten Städte dieses Planeten und einem der heiligsten Orte der Welt. Und die wurde mindestens 1200 Jahre vor Christi gegründet, das ist schon mal eine Ansage, hat also diese ewige Geschichte und seitdem, mindestens seit 2500 Jahren, pilgern da halt Gläubige hin, ja, an diese Ghats, an diese Treppen, und das Ziel ist halt einmal, mindestens einmal, also man sagt auch so 2-3 Mal, also manche sagen zur Geburt, zur Heirat manche, und zum Tod, manche sagen mindestens einmal, wie auch immer man es schafft, einmal im Gang ist zu baden, das befreie von allen Sünden und dort zu sterben, wie ich schon sagte, wenn man dort dann verbrannt wird am Fluss, werden die Überreste im Fluss verstreut und das sei dann der Ausbruch aus dem ständigen Kreislauf der Wiedergeburt, der als Pein empfunden wird, dass man seinen Frieden findet. Und ich bin kein religiöser Mensch, aber diese existenzielle Energie, die da offensichtlich mit dem, was ich jetzt gesagt habe, in jeder Luftpore so steckt, das war keine Einbildung, das ist da, das spürt man halt irgendwie.
Ja, ich glaube ja, dass ich glaube halt nicht. Also ich bin auch kein religiöser Mensch in dem Sinn, aber ich glaube durch Beobachtungen und auch Gespräche, dass so Leute, Männer, Frauen da für sich so ja irgendwie eine Energie finden oder einen Trost finden oder eine Richtung finden oder einen Weg finden. Und wenn das dann so viele Leute sind und dann, keine Ahnung, und dann ihre Meditation machen oder Übungen machen oder Tänze machen, das ist, man kennt ja Menschen beim Rockkonzert oder beim Hip-Hop-Konzert ja auch, wenn hier Menschen da sind, entsteht ja auch eine Energie, nur halt anders, ne? Und so ähnlich stelle ich mir das immer vor. Ne?
Ja, es ist mehr als die Summe der Zahlen, es ist halt irgendwie mehr als die Fakten dann, also das kann man da definitiv sagen. Und da schießen einem tausend und keine Sachen durch den Kopf. Wir sitzen hinten im Boot, der Bootsmann sitzt vorne. Du siehst immer diesen Bootsmann vor dir rudern, der uns dann immer so von am Fluss entlang fährt. Und irgendwann kommt tatsächlich die Ansage von ihnen, das hätten wir allerdings auch von alleine gemerkt, macht mal jetzt keine Fotos mehr, weil dann halt diese, dann kommen halt die Burning Guts, heißen die, die Treppen, an denen verbrannt wird. Und so heißen tatsächlich in Indien, vor allem auch in Varanasi, die Stufen, die darunter führen, an denen halt die Toten dann halt verbrannt werden, die dort in die Stadt kommen, freiwillig, um dort zu sterben oder von den Verwandten dahin gebracht werden. Es gibt sogar Hospize, die Leute dann die letzten Tage, wo die dann leben können, und weil das für die einfach eine Lösung ist, dort zu sterben. So ist der Glaube.
Also das ist dann wirklich, du hast es eben schon mal gesagt, aber ich sag mal von der, ganz jetzt mal, gar ohne dass wir in die Tiefe gehen, aber der Zyklus der, in Anführungszeichen, Wiedergeburt oder dass man wieder ein neues Leben hat, der kann durch Verbrennen in Varanasi dann enden und man findet Frieden und Ruhe.
So habe ich das verstanden, ja. Okay. Und dass die Überreste dann und die Asche vor allen Dingen dann halt ins Wasser gehen.
In Ganges.
Ja, und direkt am Wasser werden die verbrannt. Und du siehst halt aus der Ferne dann, also da wird dann, da rudert der dann auch nicht näher ran, wollten wir auch nicht. Siehst du dann halt, das sind diese Feuer, von denen ich sprach. Also dass einfach große Feuer lodern. Und da stehen auch mehrere große aufgestapelte Holzhaufen, weil die natürlich Brennholz brauchen. Das ist Tag und Nacht fast in Betrieb.
Wie riecht's da, Jochen?
Ja, ich habe nicht diesen, also das, was viele Menschen dann, oder was man dann mal so hört, wenn Leute das so erleben, diesen verbrannten Menschengeruch, ich kenne die nicht, aber ich war wahrscheinlich auch noch weit genug weg. Ich glaube, man kann da sogar raufgehen. Ich wollte es einfach nicht so. Also ich wollte jetzt nicht zu den Guts, du kannst ja auch an den Guts langlaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da dann irgendwann abgehalten bist, weil da ja auch Familien dann stehen, die Abschied nehmen. Wie gesagt, das ist alles relativ, also nicht so intim wie manche andere Religionen, die ich erlebt habe, haben wir gerade schon drüber geredet. Aber ich bin jetzt nicht so nah ran, dass ich das jetzt. Aber es riecht ja generell in der Stadt oft nach Rauch oder nach Abgasen. Mhm. Also deshalb konnte ich das nicht konkret zuordnen. Was ich weiß, ist, dass diese Flammen, die da halt brennen dann, oder die Feuer dann halt, dass die einfach die gesamte Umgebung und diesen Wildwuchs an Architektur oder der Häuser, die auch das umgeben, dann irgendwie halt in so ein rotes Licht, in so flackerndes Licht tauchen. Was dann aber wieder abgedunkelt wird durch die Rauchsäulen. Und daneben diese großen Türme aus Brennholz, dann koordinieren das so ein paar, das siehst du auch. Also wenn man sich ein bisschen informiert, weiß auch, dass da Leute arbeiten aus einer unteren Kaste. Indien hat ja so ein, wie ich finde, schreckliches Kastensystem von Leuten, die dann da arbeiten und dort das halt koordinieren. Wobei ich jetzt auch nicht, die haben, finde ich, dann auch wieder einen sehr, sehr, einen hochrespektablen Job, die das da koordinieren. Ein paar schauen zu, da sind natürlich auch Familien, die Abschied nehmen. Da laufen aber auch dann wieder Hunde rum, zwischen den vollen streunende Hunde. Oder halt auch, manchmal steht eine Kuh daneben. Und all diese Asche und die Überreste auch landen dann halt im Fluss, im Ganges, wo dann halt 20 Meter weiter Leute ihr heiliges Bad nehmen. Das ist einfach die Realität, das denke ich mir nicht aus, das ist einfach so. Mhm. Und das ist eine für mich persönlich völlig, nicht völlig, ist nicht übertreiben, sondern fast surreale Szenerie. Also, ne? Also man hat da...
Ja, ich da ist bin dann auch so gerade am Verarbeiten, sorry.
Ja, da ist dann
das
irgendwie...
Das ist immer wieder, wenn man es hört und dann erzählt bekommt und das meinte ich ganz am Anfang, wir tauchen in eine komplett andere Welt ein, die ist einfach, glaube ich, auch beim ersten Mal hören und sehen, man versteht halt wenig und man hat total viele Gedanken, ist mit diesen ganzen Eindrücken dann manchmal überfordert und dann kommt es ja auch so, ne, deshalb frage ich ja, wie riecht's da, ne, weil ich in meinem Kopf natürlich dann alles Mögliche aufgeht und das ist dann, es ist schwer zu greifen.
Ja, ist es. Also man kann das nicht in Worte fassen. Das meinte ich ja am Anfang, aber es ist, und das ist jetzt auch nicht, ich meine das auch nicht pathetisch oder so, aber in diesem ganzen, in der ganzen Szenerie und auch in den Momenten steckt so viel Energie und so viel, ja, Kraft oder, das ist so, sind so machtvolle Momente, die aber halt dann, die ich auch gar nicht konnotieren will, die ich jetzt gar nicht mit einer positiven oder negativen Bedeutung belegen will. Also Fakt ist halt, was ich definitiv sagen kann, ist, dass noch nie in meinem Leben Leben und Tod so nah beieinander lagen. Also außer jetzt, wenn Verwandte irgendwie sterben oder so, aber da findet Leben und Tod findet in Varanasi nebeneinander, aufeinander, miteinander statt. Und das fand ich in dem Moment tatsächlich nicht schlimm. Also es ist auch nicht schön, aber es ist auch nicht schlimm. Es ist einfach nur Leben und Tod in aller Macht so nah beieinander, wie man sich das bei uns in der Kultur einfach nicht vorstellen kann. Wir reden auch nicht. Ganz halt am Boot. Wir haben nichts gesagt. Wir haben uns aber auch nicht geekelt. Also es war einfach nur Es war einfach nur so. Und dann ruderst du da wieder so ein bisschen weiter an so ein normales Gut. Also normal heißt jetzt, dass Leute da einfach ihre Rituale machen, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, und ruderst auch zurück. Und das andere, was dir klar wird, oder nicht dir, sondern mir, was mir klar wurde, was ich immer wieder dachte, das ist jetzt. Also das ist nicht, also ich habe das immer verglichen, das ist jetzt keine Ausgrabungsstätte von vor tausenden von Jahren wie Angkor, wie die Pyramiden, Machu Picchu, irgendwas, was mal war, was auch hochs eindrucksvoll ist, und das soll das andere auch nicht abwerten. Das ist ja die Realität. Das ist ja, das passiert jetzt gerade, auch 2024, wann auch immer diese Folge, das ist jetzt gerade. Das ist, ja, das ist so. Das ist ja auch die Welt.
Was so abgefahren ist, auch weil du gerade das gesagt hast mit diesem indischen Kastensystem, ne? Das hat natürlich auch wieder mit der Religion zu tun, weil die meisten indischen Menschen sind Hinduisten,
ja.
Hindus. Und da hat sich ja dieses Kastensystem, wo ich glaube, man weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist. Und aber es gibt halt diese, glaube ich, diese vier Hauptkasten, vier Hauptgruppen, dann gibt es noch die Unberührbaren, also diese ganz armen Menschen. Und eigentlich ist Indien ja auch in Teilen ein ganz moderner Staat, und das Kastensystem, eigentlich vor dem Gesetz sind alle gleich. Also es ist ja so eine Art Demokratie, Indien. Und eigentlich ist das Kastensystem abgeschafft worden und niemand darf wegen der Kaste benachteiligt werden, aber es passiert halt trotzdem bei, und das merken wir ja auch, was du erzählst. Auf der einen Seite ist es, man kann einfach hinfliegen und von A nach B, alles easy. Und trotzdem hat diese, gerade da im Hinduismus, diese Kultur und wie die Menschen leben und was für Traditionen sie haben, setzt sich halt über quasi dieses demokratische Gefüge, und vor dem Gesetz sind wir alle gleich.
Ja, ich würde auch wieder, wie wahrscheinlich das Religionenüberlauf auf der Welt entstanden ist, ist es ja auch so, dass diese Mechanismen, die du gerade gesagt, das finden ja auch überall statt. Ich meine, was ist bei uns nicht schon gesetzlich alles vorangetrieben worden? Bestimmt nicht alles, ja, aber trotzdem kriegst du es nicht aus den Köpfen der Konservativen raus. Und das fällt mir dazu ein. Ja. Aber du bist, dir schießen 6 Milliarden Sachen durch den Kopf. Und als wir dann zurückkehren mit dem Ruderboot zu dem Gatt, an dem wir eingestiegen sind, zu der Treppe, ist es dann tatsächlich dunkel, und die Stadt, spätestens jetzt halt dieses psychedelische Lichtermeer, was so wartet hinter der Uferlinie. Und dieses Ritual am Ufer erklärt der Bootsmann auch, von dem ich vorhin sprach, also wo diese Tänze waren, so soll wohl einfach, findet wohl jeden Abend statt, huldigt halt den Fluss selbst, den Ganges selbst, Musik, Tanz, Lichter, tausende Gläubige sind da. Das sei eher so eine Touri-Veranstaltung, ich glaube, das ist es zum Teil auch, aber es hat auch einen religiösen, ernsthaften Hintergrund. Und wir irren dann so zurück. Wir sind komplett zu mit Eindrücken, wir irren durch dieses Chaos, durch das wir gekommen sind, dieses Straßenchaos, diesmal gegen den Strom, vorbei an den Gemüseständen, an den Kühen, inzwischen auch mit roten Punkten auf der Stirn, beziehungsweise nehme ich sie da erst wahr, Garküchen, hunderten Pilgern, diesen weiß geschminkten Männern, die vor sich hin brabbelnd irgendwie wie in Trance an uns vorbeigehen, auch wieder Unmengen von Müll auf dem Boden. Wir nehmen uns dann irgendwann eine Autorikscha und fahren zurück ins Hotel und liegen einfach wie völlig weggebeamt erstmal in unseren Betten und pennen nicht.
Wie auch.
Aber irgendwann ganz tief.
Ja. Erstmal also, wie auch. Ne?
Es ist, das war mir am wichtigsten an dieser Stadt. Wir sind dann noch tagelang dort, und das geht jetzt einher mit einem Tipp, den ich habe. Wir sagen ja immer mal wieder in dem Podcast, ihr nehmt euch auch mal nichts vor. Also tackert nicht alles zu mit Plänen. Ich habe das da tatsächlich, ich wusste nicht annähernd, wie mich das emotional auch erreicht. Weil da setzt du dich auch noch mit Themen auseinander. Da geht es halt ans Eingemachte, ne? Wenn du mal Verlust in deinem Leben erlebt hast oder einfach mal über den Sinn oder so. Das kommt da ja alles raus. Das ist ja nur Trigger Party hoch 30. Das macht aber mit jedem was anderes. Aber ich habe in weiser Voraussicht, hatte ich mir, weil die Stadt mich halt, weil ich da unbedingt mal hin wollte, habe ich mir halt so ein Zeitfenster geschaufelt. Deswegen sagte er, Rolle, oder er war auch meiner Meinung, wir haben das zusammen gemacht, 2-3 Tage, wir planen nichts, wir gehen da einfach nur rum. Und das machen wir halt. Wir irren durch diese Stadt, finden irgendwann bizarrerweise eine ganz bizarre Ruhe in dem Irrsinn. Also halt auch in diesen Menschenmassen, in diesen Tendenz-Festival-Ausgang oder nach dem Fußballspiel, da hast du irgendwann so eine Ruhe, weil du merkst, du kannst eh nichts machen. Also du treibst
das, ist ja ein schöner Moment. Also wenn
ich fand's super. Ja.
Das ist einfach ein schöner Moment, wenn du quasi diesen, warum oder wo auch immer der herkommt, ich kenne das, diesen Kampf aufgibst. Also das ist ja wahrscheinlich so tief in einem drin, so Unsicherheit spielt da so mit. Ich verstehe nicht, was da gerade um mich herum passiert. Ich glaube, es ist ganz natürlich. Und irgendwann, wenn man so merkt, okay, da will mir keiner was Böses, ne? Also will mir vielleicht, wollen mir vielleicht 200 Leute ein Ruderboot verkaufen, aber eigentlich wollen sie nichts Böses. Und ja, wenn man dann irgendwann mal so ein bisschen loslassen kann, und dann wird das ja auch angenehmer. Und dann kannst du ja auch verarbeiten, was du vorher alles so quasi auf die Festplatte geschoben bekommen hast.
Ja, und weiter reinlaufen lassen. Du knippst aber die Synapsen auf und lässt nur noch laufen. Also in der Stadt zumindest, weil es halt so ein Überfluss an Reizen ist, beides. Du hast auf jeden Fall eine andere Entspanntheit. Und wir gleiten halt durch die Massen durch, aber auch durch die kleinen Gassen, die rechts und links abgehen von dieser Hauptstraße und die nicht enden wollen und nicht anfangen. Lassen uns da durchtreiben. Manchmal sind die wirklich nur so mannsbreit, die Gassen. Manchmal kommen wir raus auf einmal nach drei Abbiegungen auf irgendeiner Terrasse, die so ein bisschen höher liegt, mit einem wunderschönen Blick. Das weiß ich noch, an einem sonnigen Tag, weil das mal hat es auch mal geregnet. Aber an dem Tag war es sehr sonnig, über den Fluss. Also wir standen da wirklich und dann das Einzige, was da war, war so ein auch so ein Vorsprung noch auf dieser, ich nenne es jetzt mal Terrasse oder auf diesem kleinen Platz, auf dem wir so kamen, saß vorne an dem Vorsprung ganz nah am Wasser, über dem Wasser sozusagen, ein Mann und hat meditiert. Auch die halbe Stunde, die wieder saßen, hat er sich einfach nicht bewegt. Auf der anderen, und dann siehst du die Szenerie rechts und links von dir, die Stadt, aber auf der anderen Seite siehst du dann, wird dir dann nochmal klar, auf der anderen Seite des Flusses ist nämlich fast nichts. Da liegt das östliche Ufer. Das wird regelmäßig überflutet. Das ist so eine Mischlandschaft aus Fluss und Land. Gänzlich umgebaut, da liegen so ein paar Boote, vielleicht ein paar Leute sind da auch noch im Wasser. Das siehst du, aber das wird alles so milchig, weil ich weiß nicht, ob es Smog oder Nebel war, aber auf jeden Fall ist es alle Tage hinten so verschwommen, also als würde es keinen Horizont geben. Als verschwimme die Welt hinter Varanasi im Nichts. Du guckst praktisch in diesen Fluss und dann wird das alles so blömerrand. So. Und das war der sonnige Tag, am regnerischen Tag sind wir auch rumgelaufen, da sind wir 100, ich weiß nicht, wir sind an bizarren Minitempeln vorbeigekommen, einfach so ein Loch in der Wand, wo auf einmal so auf 3 Quadratmetern weiß gekachelt ist, in der Mitte steht irgendwie eine rote Gottesstatue, Strobolicht flackert und jaulende Musik läuft, einfach so ein kompletter Irrsinn in einer Sekunde. Du denkst so, warum? So, ich will verstehen, aber andererseits, das schaffe ich in meinem Leben nicht mehr. Ich meine, ich habe dann nachgeguckt, es gibt im hinduistischen Götter, Leute, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, da stammt, es gibt 330 Millionen hinduistische Götter.
Ja, das ist eine übersichtliche Zahl, aber mich überrascht das nicht. Mich überrascht auch nicht, was du eben jetzt erzählt hast aus Varanasi, weil auf Penang in Malaysia, dieses Little India da, ich weiß noch, da bin ich da reingelaufen, in diese Straßen und zack, verändert sich alles.
Ja.
Und du hast ja da auch diese ganzen Essensstände, du hast auf einmal die Gebäude, die indisch dann wirken, du hast diese indischen Geschäfte, du hast diese indischen Bollywood-DVD, wo ich dachte, es gibt noch DVDs, und dann hast du so Geschäfte, da stehen 330 Millionen DVDs drin von verschiedenen Bollywood-Filmen, und die ganze Zeit kommen diese Sounds, und da sind so ganz viele kleine Geschäfte nebeneinander, und jeder von diesen Geschäften hat vorne draußen so ein Booster, so eine Boombox, oder wie auch immer die Dinger heißen, und lässt volle Kanne halt Musik flöten.
Nur raus, Alter.
Ja. Ne? Alles raus in einer Lautstärke, die ist unglaublich, und halt alle 2 Meter so ein Ding, das gibt ja so ein Soundteppich, denn der ist ja schwer zu verkraften, und dann bist du da und guckst da auch rein, und die Leute unterhalten sich währenddessen halt ganz normal, wo ich sage, okay, die haben Alien-Fähigkeiten, die sind von einem anderen Planeten,
du bist der Alien, da bist du irgendwann. Irgendwann denkst du, ich bin
der
Alien.
Das will ich ja auch sagen, das ist ja, das, wir meinen das, ich meine das ja auch, auch wertschätzend, aber wie großartig, dass die Welt und Menschen halt nochmal ganz anders funktionieren können, als man es selbst halt gewohnt ist, und das war für mich halt, ob das jetzt auf Penang war oder auch in Little India in Singapur, wo es so ein riesig großes Geschäft gibt, so einen riesig großen Supermarkt, Mustafa Center hieß das Ding. Der hat 24/7 hat der offen, und da ist immer die Hölle los. Also morgens um drei und dann irgendwie mittags um 12 auch, und die ganze Zeit ist Baller, Baller, und die mögen das. Und Das ist dann so eine Welt, in die du so eintauchst, und dann brauchst du einen Moment, den du eben beschrieben hast. Wenn du dann loslassen kannst und das dann anfangen kannst zu genießen, nach diesem ersten kleinen, in Anführungszeichen, Kulturschock, dann macht Spaß, dann ist es cool.
Ja, und es ist die Realität. Nochmal, das ist so, es ist wirklich weiter weg als, also ich konnte es mir nicht, ich wäre nicht selber drauf gekommen, und es ist die Realität. Ich weiß noch, der einzige Moment, in dem es, wir haben das, glaube ich, bewusst gemacht. Wir sind einmal 5 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens oder so zum Ganges gefahren vom Hotel aus, weil wir einmal irgendwas wollten wir, Sonnenaufgang, klar, Sonnenaufgang gucken. Und das war der einzige Moment, meinte der Fahrer auch, das sind jetzt die 2 Stunden, wo man da hinkommt mit der Autorikscha. Sonst ist immer dieser Irrsinn, von dem ich vorhin beschrieben habe. Komplette Jalla. 22 Stunden am Tag. Manchmal legen, also es ist der Wahnsinn. In ganz Varanasi gibt es rund 100 Ghats. Es gibt über 200 bedeutsame Tempel verschiedenster Religionen und Unterreligionen. Allein das ist der Wahnsinn. Manchmal begegnen die, einmal ist uns so ein Mann begegnet, der kam aus dem Ganges raus, spärlich bekleidet, wickelte sich einen gelben Umhang und kam auf uns zu mit so einem weißen Bart, weißt du, mit so ganz groß aufgerissenen, wirren Augen, guckte er an, redete, lachte und verschwand wieder in der Menge. Ich dachte, jetzt hat's mich erwischt. Einmal badete ein riesiger Büffel neben einer Familie im Wasser, an den Treppen. Einmal guckte so ein versunkener Tempel, der sah aus wie so ein versunkener Tempel, so schräg, so eine Spitze davon, aus dem Wasser raus, vor so einer Gatt. Ich weiß nicht, wie das passiert sein soll. Einmal saß so ein uralter Mann mit so einem Gehstock auf so einer blau-roten Teppe und sah aus wie so ein Gemälde und er grinste die ganze Zeit nur genügsam in die Ferne, als ich vorbeiging, als ich wieder zurückkam. Riesige Blütenmengen schwimmen immer im Uferbereich von den ganzen Ritualen, so ganz viele Blüten oder ausgebrannte Kerzen schwimmen immer in diesem grauen, milchigen Wasser. Und ja, da ist halt, wie ich schon sagte, Müll, da ist Asche, da sind auch manchmal Exkremente oder so. Ja, die Leute baden darin, es ist irre. Manche sagen sogar, oder viele Hindus sagen, wenn du einen Schluck des Wassers nimmst, sind alle Krankheiten geheilt. Ich habe es nicht probiert.
So ein Schlückchen, da kriegt auf jeden Fall dein Immunsystem mal so einen ganz schönen Booster an Aufgaben.
Ja, da hat man Andenken. Also und, vielleicht.
Ja, und das ist ja dann jetzt, wenn du dann da bist mit deinem, keine Ahnung, mit deinem Magen und deinem Magenbakteriensystem aus der Vorstadt, aus Hamburg.
Genau.
Und kommst da halt hin, das heißt, dann musst du halt echt ein bisschen aufpassen, weil dann kannst du inneren Konflikten kommen, um das mal fein auszudrücken.
Ja, und das ist tatsächlich auch einer der Tipps, die ich am Ende von Varanasi in diesem Abschnitt für euch hätte, weil deshalb sage ich, und das sage ich ja wirklich nicht oft, aber nehmt euch in euren Augen gutes Hotel und geht erstmal essen in sogenannten hochklassigen Restaurants, also was da so als wirklich Sterne, nicht Sterneküche, aber was wirklich so Hotelrestaurants sind oder so. Und ich bin nicht so. Ich bin schon der Streetfood-Mensch, der dann gleich reingeht. Da habe ich es 2-3 Tage nicht gemacht, damit sich der Magen erstmal gewöhnen kann. Auch das, nicht werden gemeint, die finden das okay, ich nicht so, beziehungsweise mein Magen nicht so. Lasst euch euren Magen daran gewöhnen. Und so ein ruhiges, großes Hotel, so ein Kettenhotel, aber in dem Moment auch ganz gut, weil du mal durchschnaufen kannst.
Alter,
weil
das
du
würde, einmal. Das würde ich jedem Inder und einer Inderin auch raten, keine Ahnung, wenn er zu uns kommt und bevor er sich eine Haxe mit Sauerkraut reinzwiebelt, ne? Ja. Was ja auch was im Körper macht, was er vielleicht nicht kennt.
Ja.
Man muss sich bei manchen Sachen, die so extrem anders sind von der Kultur, nicht, das hat überhaupt nichts mit Wertung zu tun, aber es macht schon Sinn, sich da so ranzutasten.
Ja, und das andere ist, nehmt euch Zeit, das macht was mit euch. Also wenn ihr da wirklich irgendwann vorbeikommen solltet oder hinreist, so das ist, macht da nicht so, ich gucke mir das mal 2 Stunden an und fahre weiter nach. Macht es nicht, weil ihr auch viel verpasst und weil, das muss man auch mal wirken lassen. Das ist halt, es gab wenige irgendwo, ich dachte, das ist Pauschalurlaub, das ist jetzt sorglos, das ist Reisen. Da gehst du halt dann auch an Sachen vorbei, auf die du keinen Bock hast. Also es gab Situationen, weil das da, und das ist auch wieder nicht, das muss man dazu sagen, dass nicht werden gemeint, da werden wirklich teilweise, also es gab 2, 3 Situationen, da war ich in diesen engen Gassen, da wurde halt ein Toter an mir vorbeigetragen, der zu den Burning Guts gebracht wurde, weil der wollte da sterben, der war dann gestorben und dann haben ihn seine Verwandten hingebracht. Das war für alle das Beste, was man in dem Moment hätte tun können. Das ist so. Aber das ist halt, ne, also da, das ist jetzt nicht lecker Eis und mit dem Hundi spielen, so. Das ist es einfach nicht. Es ist, Varanasi ist nichts für zarte Seelen. So. Du sitzt aber auch dann an einer anderen Ecke, saßen wir einmal, um es jetzt um Varanasi, vielleicht ganz lustiger Moment am Ende, weil wir schon am Anfang darüber geredet haben, irgendwann saß ich dann tatsächlich auch im Hippie-Café und ein Internet, ne? So, aber so 3 Rechner stehen dann da oder so, Internet 230-Style so, und dann oben sitzen die angekommenen und ausgestiegenen Omas und Opas und erzählen, dass sie ihren Frieden gefunden haben. Irgendwelche Deutschen, die mir dann erklärt haben, wie es läuft, die meinen so, warum brauchst du Internet, Alter? So, ich bin jetzt da. So, ne? Und ich so, okay.
Das ist schön.
Ne? Das ist also, schön.
Ja, die waren glücklich. Kein Neidjochen.
Nein, aber ich auch weiß, da.
Was du meinst. Ja,
viel gelernt, ja. Viel gelernt. Aber was passiert, und das möchte ich jetzt noch für ein paar Minuten anführen, wenn man sich Zeit aufreisen lässt, du weißt es, Michael, man hat einmal Zeit, Sachen zu verarbeiten, wie schon gesagt, zum anderen lernt man etwas über die Gegend und es tun sich vielleicht neue Möglichkeiten auf, über die man vorher noch gar nicht nachgedacht hat. Und irgendwann in unserem Hotel, als ich da so lag zum Runterkommen, merkte ich, dass nur 6 Stunden Autofahrt von Varanasi ein Ort namens Bodh Gaya liegt, im Bundesstaat Bihar, das ist einer der ärmsten Bundesstaaten in Indien. Hat mich in dem Moment sozusagen nur peripher interessiert, also in welchem Bundesstaat das liegt, denn Bodh Gaya, dieser Ort, zog mich immer mehr in seinen Bann, denn der Ort heißt, übersetzt heißt das Ort der Erleuchtung und ist eigentlich nur eine Kleinstadt mit einer kleinen Ausnahme, nämlich dass etwa so 500 Jahre vor Christi hat da, also nach unserer Zeitrechnung, hat da ein gewisser Siddhartha Gautama, man nennt ihn manchmal den historischen Buddha, also er ist am nächsten eines Menschen, also er ist als Mensch am nächsten der Figur Buddhas, wie man es nur sein kann. Also der hat den Buddhismus begründet. Dieser Siddhartha hat einfach dort Erleuchtung gefunden.
Ja, so. Da kann man nochmal hinfahren, Jochen.
Da kann man nochmal hinfahren. Das ist einer der wichtigsten Stätten des Buddhismus überhaupt. Und er erlangte dort Erleuchtung unter einer Pappelfeige, die man vielleicht, und den Namen kennt man vielleicht, Bodhibaum, darunter kennt, oder den Namen, Bodhibaum. Bodhi heißt Erleuchtung, darum auch Bodh Gaya. Und es ist halt diese... die heiligste Stätte einer anderen Weltreligion, nur 6 Stunden entfernt, in einem riesigen Land, wo jede Strecke eigentlich fast länger ist. Und da steht halt dieser Tempel, der direkt an diesem Bodhibaum gebaut ist, ein Ableger davon. Und dieser Tempel heißt Mahabodhi-Tempel. So. Und es gab diese 2, 3 Tage, die noch frei waren. Ich sagte, Rolle, wir nehmen Auto, wir fahren dahin. So. Wir haben Auto genommen, das ist in Indien durchaus üblich, auch bezahlbar, weil das Land nicht teuer ist. Dann nimmst du einfach einen Fahrer, fährst da 2 Tage hin. Und der hilft dir dann auch da durchzukommen. Das ist wie so ein Taxi, das du immer dabei hast. Der hat eine gute Zeit, der verdient gut Geld, pennt halt auch im Zimmer, im Hotel und was auch immer. Guter Deal für alle. Ist wie gesagt diese kleine Kleinstadt, aber das eine Feature habe ich schon genannt. Was dieses Feature mit sich bringt, ist total bizarr für uns als Vielreisende. Pass auf. Mhm. Bodh Gaya ist eine kleine Stadt, aber hat einen Flughafen mit Direktverbindung nach Sri Lanka, Bangladesch, ohne Umsteigen, Thailand, Burma, Tibet, Bhutan, Vietnam, Taiwan, Korea und Japan.
Ja, Buddha-Tourismus.
Genau. Also so, ne? Also keine Buddha-Fahrt, sondern ein Buddha-Fahrt
sozusagen. Sehr gut, Jochen.
Juhu. Aber ja, das wäre so, als wenn wirklich, weiß ich nicht, als wenn Kiel einen Flug nach Tokio hätte. So, also völlig bizarr. Hat natürlich gemeinsam, dass die alle da zu einer gewissen Zeit des Jahres vor allen Dingen hinwollen. Buddhismus, wichtige Religion in all diesen Ländern und ist seit 1953 oder so internationales buddhistisches Pilgerzentrum. Was wiederum zur Folge hat, das völlig bizarre Stadt. Alle diese Pilger und Buddhisten, alle Glaubensrichtungen des Buddhismus in dieser Stadt insgesamt bisher 45 Klöster und Tempel gebaut haben, die ihren Glaubensrichtungen des Buddhismus entsprechen. Das heißt, du gehst durch so eine Straße oder du gehst durch einen Ortsteil, wie auch immer man das nennen will, durch so einen Bereich, so ein Viertel, und da stehen wie Botschaften aufgereiht die schönsten Tempel der Welt. Japanischer Stil, vietnamesischer Stil, thailändischer Stil. Total irre. Komplett irre. Irgendwo in Indien.
Ich bin so auf die Bilder gespannt. Ja.
Es ist so völlig, ne, also ich wusste es vorher nicht. Vielleicht hätte man es wissen können, ich wusste es vorher nicht. Plus eine riesengroße Statue von Buddha in Meditationshalle, riesengroß, vom Dalai Lama persönlich enthüllt. Wir sind dahin und sind dort angekommen und sind halt auch wieder relativ direkt dann zu diesem Gebiet dieses Tempels, der Mahabodhi-Tempel. Und auch dieser Ort hat natürlich auf eine ganz, 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 ganz andere Art und Weise eine magische Aura. Also wirklich anders. Es ist wirklich wie ein anderer Planet fast, aber halt nur 6 Stunden von Varanasi weg. Dann gibt es einen Eingangsbereich, dafür so ein ganz langer Weg, der so ein bisschen kurvig ist so oder eckig zumindest, der schlängelt sich so ein bisschen zum Hauptareal, wo der Tempel steht. Und der ist so überspannt mit so dünnen Fäden, an denen so ganz viele kleine Flaggen flattern. Sieht man manchmal so wie in Tibet, ja, oder so, weißt du, ja, wenn so ganz, ja, kleine, oder dass Leute so Bergsteiger so mitbringen oder so. In anderen Farben. Und da gehst du so unter durch und dann steht da irgendwann da dieser Mahabodhi-Tempel und der ist dann doch sehr beeindruckend. Du gehst durch so ein Tor aus frischen, buntesten Blumen durch, überall hängen sowieso Blumen und Blumenkränze und so. Und er ist grauer, ich sag jetzt mal Beton oder Stein, ich hoffe jetzt, also eigentlich ist es falsch oder so oder despektierlich ist, aber auf jeden Fall ragt er steil zum Himmel, ist relativ steil, emporragend, mit tausenden Verzierungen irgendwie bestückt, einer goldenen Spitze. Und drumherum gibt es so eine Mauer, also der Sockel, also sie steht auf so einem Sockel und darum gibt es so eine Mauer, wo sich dann viele Gläubige dann aufhalten. Und an dieser Mauer sieht man immer wieder, und ich hatte das tatsächlich nie so in Indien verortet, ich habe das, würde das jetzt, was ich so beschreibe, eher so halt eben noch mehr buddhistisch geprägten Länder, würde ich jetzt mal sagen, weil Indien ist, wie gesagt, der Hinduismus vorherrschend, würde ich das eher zuordnen. An der Mauer sieht man immer wieder so Menschen sitzen in orangenen Gewändern, in weinroten Gewändern, diese klassischen buddhistischen Gewänder, die du auch schon mal gesehen hast. wenn du unterwegs warst, die gelben Gewänder, was auch immer. Und die sind da auch wieder tief versunken in irgendwelche heiligen Schriften, die sie lesen, also auch Bücher, Zettel, so die sie immer wieder runtergebetet haben.
Mhm. Musik? Ich habe im Kopf aus buddhistischen Ländern auch halt manchmal echt strange Musik.
Danke, ja. Es ist irre. Also es ist, also das eine Geräusch, was kommt, ist von so einem Gang, der rund um dieses Hauptareal, in der Mitte steht der Tempel, da ist so ein Gang außen drumherum. Da kommt ein Geräusch her, weil da so ganz viele Gebetsrollen aufgestellt werden. Es ist kein Zaun, der diesen Gang begrenzt, sondern so eine unglaubliche Aufreihung an Gebetsrollen, die Leute so drehen können, wenn sie daran vorbeigehen.
Ach, das hat auch irgendwie, das bringt, glaube ich, Glück oder irgendwelche Sachen, wenn man das so dreht, wenn das so die Rollen so nach und nach so drehen. Das hat irgendeine Bedeutung hat das.
Es hat eine Bedeutung, da kommt manchmal auch ein Sound her. Aber das Hauptding ist eigentlich, kommt aus dem Innenareal, wo zum einen Leute sich wirklich für mehrere Tage niedergelassen haben. Das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es erinnert mich so ein bisschen an so ein Festival, wo so ein Camp steht. Also da liegt dann eine Matratze oder so oder halt so ein aufgespanntes Oberzelt oder so. Und da haben die Leute offensichtlich auch ein paar Schlafplätze, wo sie dann halt irgendwie tagelang sind. Sitzen dann mit ihrem kahlen Schädel, meistens versunken halt in irgendwelchen heiligen Schriften. Und da steht dann auch dieser Bodhi-Baum, jetzt komme ich gleich zur Musik, direkt neben dem Tempel. Der Baum selbst, wunderschöner Baum, also wächst so aus dem alten Stamm hervor, hat sehr, sehr breit auseinandergehende Äste und Stämme und daran hängen so ganz kleine grüne Blätter. Eigentlich sehr schöne Blätter, die so im Wind flattern. Und das ist halt so ein Ableger des Original-Bodhi-Baums, der halt in der Nähe stand, unter dem halt Siddhartha seine Erleuchtung da hatte. Irgendwie so. Und unter diesem Baum sitzt halt eine Gruppe von Menschen in orangenen Gewändern. Und die singen Psalme oder so. Und immer wieder werden Trommeln geschlagen mit so komisch, sag ich mal, seltsam geformten Trommelschlägern. So. Und auch Instrumente geblasen, so Tröten. Das ist, glaube ich, das, was du so meinst. Und du denkst, oh Leute, also als westlicher Popper so denkst du so, naja, ein Hit wird's nicht.
Sagen, ne? haben wahrscheinlich irgendwie auf Spotify oder irgendeinem indischen Streamingdienst schon 800 Billionen Abrufe und ich stehe da mit meinen kurzen Hosen und sage, ja, aber klingt ja seltsam, wird kein Hit. Ne?
Ja, früher war alles besser, ja genau. Ja. Also so eine Opa sagt, das ist doch keine Musik. Aber was auch manchmal da ist, und das ist abgefahren, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, einer der Menschen, da war auch ein Mikro, der hat ein Mikro gesungen, der hat auch diesen ganz tiefen Kehlkopfgesang gemacht. Hast du den mal gehört?
Ja, genau. Und
wieso?
Das hat mich immer oft auch erinnert wie an das Didgeridoo, was die Aborigines machen. Sound. Ne?
Ist so ein ganz tiefes, irgendwie so ein Kehlkopfgesang, der aber noch ganz anders klingt. Also ein irrer Sound. Du siehst den Typen kaum an, also er bewegt kaum seine Lippen und da kommen Sachen raus, die der könnte bei jeder Black Metal Band in erster Reihe singen, so gefühlt. Ne? Also es wirklich klingt wirklich krass. Also einfach krass. Und das alles im Schatten dieses Bodhi-Baumes, im Lichtspiel, es war echt ein schöner Tag, also sehr sonnig, auch wie gesagt, der Boden war tatsächlich recht kalt, man hat auch keine Schuhe an, wie so oft, in buddhistischen heiligen Städten, aber die Sonne brach so durch diesen Baum und diese kleinen Blätter, dieses Lichtspiel mit Schatten und Licht war schon toll. Und darunter, und das war eigentlich so das Coolste, saßen halt auch, also bei dieser Mucke, saßen auch so Kinder, da war offensichtlich eine Klasse, irgendwie eine Unterrichtsklasse von jungen Buddhisten oder so, die halt eine Unterrichtsstunde oder so hatten. Und das war echt cool, weil die haben zum einen halt total mitgemacht, es war total süß, das zu sehen und irgendwie ist es ja auch recht rührend alles, aber die haben halt auch einfach das gemacht, was Kinder so machen, sprich, die haben rumgeflaxt, die haben Mist gebaut. So, der eine hat eine Zunge rausgestreckt dem anderen oder hat dem irgendwie kurz irgendwie ein Blatt in den Nacken gesteckt oder so und wurden kurz ermahnt und so. Es hatte was sehr Menschliches. Und,
also so wie wenn wir zwei irgendwie uns benehmen sollten oder müssen und schaffen es nicht.
Genau, nur dass sie das halt mit 5 machen und wir halt mit 48 oder so. Also ja. Das ist, aber wieder ein paar Meter weiter, etwas abseits des Tempels sitzen dann halt zwei ältere Menschen in so weinroten buddhistischen Gewändern und diskutieren. Ich habe mir halt eingebildet, dass sie über den Glauben diskutieren. Das wirkt, auf jeden Fall wirkt es sehr tiefsinnig. Oder so eine Gruppe.
Ging es ums Essen?
Oder über die Band.
Ja, genau, oder die
Früher Band. Waren sie besser. Ja. Ja.
Nee, wir bringen die Band wieder zusammen.
Ja. Nee, eine Gruppe von so Leuten im Studierendenalter, würde ich jetzt mal sagen, sind so diesen Gang mit den Rollen, mit den Gebetsrollen so abgegangen und haben dann so auch so mit so, das ist immer so lustig aus, wenn die dann so Kassengestelle aufhaben, wenn die so Brillen aufhaben, so Nickelbrillen aufhaben, mit ihrem buddhistischen Look, alle mit den kahlrasierten Schädeln und haben sich unterhalten. Viele Bilder werde ich nicht vergessen, auch wie, also das war auch, einmal waren wir morgens sehr, sehr früh da, war es auch noch sehr frisch, das weiß ich noch, und auf diesem kalten Boden, direkt am Sockel des Tempels saßen dann wirklich Leute, die die dann wirklich ihren Umhang dann wirklich auch über den Kopf gezogen, die sahen fast so aus wie Jedi-Ritter, das ist natürlich jetzt ein blöder Vergleich, aber also, damit man so ein Bild im Kopf hat, so wirklich, man hat wirklich nur diesen Mantel gesehen und diesen Umhang, wie sie halt dann da lange ihre Gebete gesprochen haben. Und es war einfach sehr interessant. Alles mit Gebühren im Abstand, das ist mir immer wichtig zu sagen. Ich bin da keinem auf den Sack gegangen oder so. Das war alles meiner Ansicht nach cool. Ich habe mich auch rückversichert bei Leuten, die ansprechbar waren. Ja, also es war auch ein sehr, sehr spiritueller Ort. Ganz anders. Also ganz ein bisschen aufgeräumter irgendwie. Einfach, man kann das gar nicht vergleichen. Oder ich weiß noch, eine Situation war, da sind wir so lang geschlendert. Da war so ein kleiner Junge in so einem Umhang, der drehte sich gerade um, als ich meine Kamera in der Hand hatte und guckte mich mit seinen großen Augen an so und grinste mich dann so an. Das war dann auch ein sehr, sehr schöner, unmittelbarer Moment, wo man dann den Leuten dann doch nochmal so ein bisschen näher kommt. Und es war einfach auch sehr, sehr beruhigend, berührender Ort, der dann noch eine Eigenschaft hatte, die mir dann auch dort vor Ort erst erklärt wurde. Da war noch so ein künstlich angelegter See, also etwas außerhalb des Hauptareals. Darauf war so eine kleine Buddha-Statue umringt von Wasser, über dem auch wieder so tausende bunte kleine Flaggen wehten und da schwammen dann angeblich heilige Welse drin, also Fische, die halt auch heilig waren und so. Also alles hatte wahnsinnig viel Bedeutung und als dann so ein Bodhi-Blatt von mir auf den Boden rieselte und ich sah, dass die Kids die auch einstecken, habe ich mir auch eins eingesteckt, habe es in meine Reiseführer gesteckt und das habe ich jetzt zu Hause.
Ach,
ja.
Schön.
Ja, ja. Also, schön. Ja, also toller Ort.
Ja, tolle Orte. Also ich finde auch die Kombination aus diesen zwei Orten und wie abgefahren das ist, dass die so beieinander, so eng und so nah beieinander liegen. Du hast ja schon gesagt, in einem so riesig großen Land und dann sind so zwei wichtige Orte für so viele Menschen halt so nah beieinander und nicht nur für die Menschen in Indien, sondern auch dann weltweit, wenn du halt wenn du diesen Glauben hast oder eine Art dieses Glaubens, der ja dann auch, ne, Buddhismus ist ja in Japan, du hast eben gesagt, ja nochmal ganz anders, wie in Bangladesch vielleicht oder halt wie in Indien vielleicht, da wird anders gelebt, es gibt verschiedene Strömungen. Sehr, sehr spannend, das durch deine Augen, durch deine Worte halt so zu beobachten und ich merke jetzt so als Quintessenz aus deinen Beobachtungen, deinen Bildern, deinen Geschichten, ich habe mir drei Sachen hier so mitgeschrieben, so für uns zwei, ne?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Punkt 1, wir müssen da zusammen hin, also nach Indien.
Ja.
Ich habe ja immer, du warst ja auch mal einen Tag in Delhi, ne? Kannst du so noch 4-5 Sätze, das ist ja auf der einen Seite auch wahrscheinlich Wahnsinn, weil es eine komplett moderne Stadt ist und dann auch wieder halt so ein riesig großer, so ein Pott an Menschen ist, ne?
Also Delhi ist eine krasse Stadt, weil es unglaublich groß ist, die Hauptstadt, und es hat, Delhi hat falsche Reihenfolge jetzt. Delhi hat wahnsinnig viele interessante Ecken, fantastisches Essen, ist aufregend quirlig. Man wird diese Stadt nie ganz verstehen und sie hat aber auch ein Smogproblem. Es ist wirklich, Abgase sind ein Thema. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, habe ich gedacht, alter Schwede, wenn die Luft dreckig ist, kommst du gar nicht mehr weg. Also du hast keine, weißt du, wenn es laut ist, machst du die Tür zu. Aber die haben ein Abgasproblem, aber es ist mega interessant. Es ist einfach ein irrsinniger Ort und dieser Taj Mahal, soll ich dazu auch noch ein, zwei Worte sagen vielleicht? Das ist eine Tagesreise von dir. Du kannst aber auch da übernachten in Agra in der Stadt und Taj Mahal, dieser Tempel der Liebe. Ich mache das jetzt sehr pauschal. Leute, hört unsere Folge zum Taj Mahal. Die gibt es schon. Der zeichnet auch nochmal sehr gut nach, was Indien halt ist. Diese Mischung aus unfassbarer Schönheit, übermenschlicher Schönheit und Zentimeter weiter halt ehrlichster menschlicher, ich weiß nicht, also auch im zornigsten Sinne menschliches Leben, weil das Gewusel geht hinter der Mauer des Taj Mahal los. Also Indien ist ein Land der Extreme und ich habe eine Zeit gebraucht danach, aber irgendwann willst du wieder hin. Aber es ist nicht so, es ist fordert auch. Also für mich war das auch, das war jetzt nicht, ich war da 2 Wochen, wie ich am Anfang sagte, und ich kam wieder und dachte so, das war jetzt mindestens 1,5 Monate.
Es ist wirklich Reisen, weil Punkt 2 war, du hast es schon gesagt, Taj Mahal, wir haben eine Folge, wo du schon ganz tolle Geschichten erzählst, die kann ich euch nur ans Herz legen und empfehlen, wenn ihr jetzt so ein bisschen drauf seid wie ich, die einfach nochmal zu hören. Die ist völlig zeitlos, weil es ja um ein ganz zeitloses, fast ein kleines Weltwunder, dieses Gebäude, also ein architektonisches Weltwunder geht. Und ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, die bedingt aber die erste Sache, dass wir zusammen hin müssen. Wir müssen wieder zusammen indisch essen und am besten natürlich in Indien. Weil, ja. Und jetzt schließt sich dieser magische Kreis, der so auch so ein bisschen so ein bisschen was Spirituelles hat, dass wir diesen Podcast machen, ist tatsächlich besprochen worden, beziehungsweise ich bin auf die Knie vor dir gegangen und ich habe dich gefragt, willst du mit mir einen Podcast machen? Das war beim indischen Essen in Köln.
Das stimmt.
Das stimmt. Ich, ne? Und du hast natürlich erstmal was gesagt?
Nein.
Ja.
Naja, also ich sage ja nie nein, ich druck's ja aber so lange rum, dass alle denken, vielleicht meint er nein.
Aber, ja, du hast sofort nein gesagt.
Ja gut, okay. Ja. Aber ja, es stimmt, es war Ganesha, hieß der. Da haben uns schon mal Leute, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, bitte fragt uns nicht. Also wenn es den noch gibt, Ganesha ist in der Nähe vom Rudolfplatz, ist ein gültiger Inder, auf jeden Fall. Stimmt, da hat die Geschichte angefangen.
Da hat die Geschichte angefangen. Jochen, vielen Dank für diesen Kreis, der sich jetzt auch geschlossen hat, für die Bilder aus Indien. Für auch das Krasse und die Gänsehaut dann zwischendurch und das Unfassbare. Vielen Dank. Ich hatte großen Spaß und ich danke im Namen vom ganzen Reisen-Reisen-Team euch, dass ihr mit dabei wart auf dieser Reise heute zumindest in einem Teil von Indien. So ganz kann man das in einem Stündchen nicht erfassen. Aber ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen und befassen, weil Punkt 1, was ich mir aufgeschrieben habe, wir müssen da ja mal zusammen hin, Jochen.
Ja, Bombe, ja.
Bilder gibt es bei uns bei Instagram und Facebook. Folgt uns da gerne. Macht die Glocke an, abonniert uns bei Spotify, dass ihr nichts verpasst. In 2 Wochen sind wir schon ganz woanders. Wenn ihr neu bei uns seid und habt noch nicht alle 150 Folgen gehört, die es da mindestens schon gibt, dann seid ihr immer auf Zack und wisst, wenn was Neues von uns kommt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Erzählen, Jochen. Und ich wünsche euch, egal was ihr tut und macht, alles Liebe und vielleicht seid ihr unterwegs, hört uns irgendwo auf der Welt, eine gute Reise.
Ja, und ich danke auch, dass ich das erzählen durfte. Es hat große Freude gemacht und ich mache es jetzt so wie meine letzte Szene fast vom Abflug in Indien. Ich steige mit circa 12 kleinen, jungen Buddhismus-Schülern in eine Autorikscha. Ich weiß nicht, wie die da reingepasst haben. Sie stiegen einfach alle ein und verschwanden drin. Ich steige mit denen jetzt da und verschwinde einfach im Gewusel dieses Landes und tauche nie wieder auf. Passt auf euch auf und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.